Bevor Sie Polizeipräsident wurden, da haben Sie ja als Beamter etwas getan, was Beamte eigentlich gar nicht dürfen, nämlich den Mund aufmachen, wenn irgendwas nicht passt. Sie haben scharfe Kritik an der Polizeistrukturreform geübt, nämlich dass Ravensburg kein Polizeipräsidium bekam, sondern die komplette Region hier zum Präsidium Konstanz gehört. Und die Wege waren viel zu weit, der Bodensee, der trennend dazwischen liegt. Und dann haben sie gesagt, das funktioniert einfach nicht. Das war bestimmt doch eine harte Zeit, oder?
Ja, ich habe mir da in der Tat keine Freunde gemacht. Es war damals politisch so die Grundausrichtung, wir haben das toll zu finden. Ich habe dann versucht, mir diese Meinung offiziell anzutrainieren. Sie merken, dass ich ein bisschen, dass ich nicht ganz ernst meine. Das hat jeder gewusst, dass Konstanz keine gute Lösung ist. In der Phase habe ich immer gesagt, ich habe ein Amt und ich habe eine Meinung. Das Problem ist, wenn ich meine Meinung sage, habe ich mein Amt nicht mehr. Also es war damals nicht gerade erfreulich. Und ich durfte 2-3 Mal in Stuttgart antanzen und mir anhören, dass ich jetzt mal die Klappe halten soll.
Aber dann ist ja das passiert, was man sich vielleicht gar nicht gedacht hätte. Sie hatten Erfolg. Die Reform wurde reformiert. Ravensburg bekam ein eigenes Polizeipräsidium. Und dann der nächste Schritt noch. Sie wurden der Polizeipräsident hier. Wie ist denn das dann gekommen? Wie lief das?
Also wir hatten jetzt von 2011 bis 2016 Grün-Rot. Und die erste Reform, die vom Ansatz her absolut richtig war, vom Zuschnitt her aber nicht, da gab es ja dann den Wechsel von Grün zu Schwarz. Und Schwarz hat immer gesagt hier in der Region, das passt nicht. Und das war dann der Grund, warum man gesagt hat, ach, der da unten im Oberschwaben, der hat das eigentlich immer schon so gesagt. Und dann wurde ich von Stuttgart aus als Projektleiter für die Evaluation im gesamten Land eingesetzt und habe dann ein halbes Jahr etwa mit einer Mannschaft die Polizei wirklich in vielen Fällen untersucht und Ravensburg wurde gegründet.
Sie hat man dann aber eben zum Polizeipräsidenten hier gemacht, vielleicht auch, weil Sie ja vor der Reform hier in Ravensburg der Leiter der Polizeidirektion waren und da auch schon ein sehr großes Gebiet im Blick haben mussten. Hing das auch damit zusammen ein bisschen?
Ich denke ja und ich habe auch so insgesamt, glaube ich, nicht den allerschlechtesten Ruf in der Mitarbeiterschaft bei unseren Partnern, bei der Blaulichtfamilie. Und dann hat man mir das offensichtlich zugetraut und so wurde ich das dann.
Das war 2020. Können Sie sich denn noch erinnern an die ersten so 2-3 Tage hier als Polizeipräsident, wie das so war?
Die ersten Tage, es hat relativ gut funktioniert. Die Verwaltung und der Führungsstab und die Organisation eines Polizeipräsidiums mit immerhin knapp 1300 Köpfen, das musste ja organisiert werden. Und da haben wir im Jahr 2019 schon viel Vorarbeit geleistet, strategische Planung, Personalverteilung. Ich war Vizepräsident in Konstanz und Kripo-Chef in Friedrichshafen. Von daher gesehen habe ich da schon die Erfahrung gehabt. Und was man ja auch sagen muss, wir hatten ja kaum die Indienststellung gefeiert. Da kam ja innerhalb von weniger als 100 Tagen dann Corona Mitte März, was alles dann geändert hat. Und dann waren wir von da ab wieder natürlich wie viele andere auch im Krisenmodus.
Das muss ja auch eine harte Zeit gewesen sein. Zum einen für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, für alle Bürger auch für diese Problematik Verständnis zu haben, dass man jetzt nicht mehr raus darf, die Polizei hat kontrolliert. Sowas brauchen wir nicht nochmal, oder?
Definitiv nicht, zumal wir ja keine Blaupause hatten. Wir hatten ja dann verschiedene Phasen. Wir hatten die Phase, wo die Leute Angst hatten, wo sie sich dran gehalten haben. Dann hatten wir die Phase, wo wir diese Spaziergänge hatten, das ja nichts anderes als verkappte, organisierte Demonstrationen waren. Und jetzt gibt's ein generelles Problem. Als Polizei sind wir ja letzten Endes für die Durchsetzung des Rechts verantwortlich. Wir können jemanden festnehmen, wir können jemanden durchsuchen, wir können die Identität feststellen. Was wir aber nicht mit Zwang durchsetzen können, ist Gesundheitsschutz im Sinne von Abstand, im Sinne von Maske tragen. Und da kann man im Nachhinein jetzt schlau rausschwätzen. Ich hatte die Situation, dass ich über 100 Infizierte hatte. Und was heute niemand mehr wahrhaben will, die Leitung der Oberschwabenklinik hat bei uns im April angekündigt, wenn die Infektionszahlen so weitergehen, dann werden wir im Mai, spätestens an Pfingsten, euch als Polizei brauchen am Eingang der Oberschwabenklinik. Ein Arzt sagt, wer noch reinkommt und wer nicht. Und wer nicht reinkommt, weil wir sonst nicht mehr funktionsfähig sind, den habt ihr abzuweisen. Das war eine Geschichte, die hat mich schwer getroffen. Wir sind zur Polizei gegangen, um zu retten, um zu helfen, um Gefahren abzuwehren. Und wenn wir dann letzten Endes durchsetzen müssen, dass Angehörige mit ihren Kranken an der Pforte abgewiesen werden und das möglicherweise faktisch ein Todesurteil ist, das war an der Waagschale. Und dann, ich habe im Führungs- und Lagezentrum, im Notruf oben, habe ich nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die das können. Ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die bei Verbrechen, bei schweren Verbrechen Spuren sichern können. Ich hatte phasenweise das Problem, dass in einzelnen Bereichen, wo ich wenig Spezialisten habe, eine so hohe Krankheitsquote haben, dass ich mir Sorgen gemacht habe, werden wir noch funktionieren? Und das hat niemand gesehen. Im Nachhinein kann man sich natürlich über die Sinnhaftigkeit, eine Parkbank abzusperren, viele berechtigte Fragen stellen. Mir hat auch jemand gefragt, wieso ist ein Golfplatz zu, wieso ist, darf man nicht Tennis spielen? Und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, in der Tat. Also bei uns sind die Krankheitszahlen anfangs so hochgeschnellt und bei der ersten Welle hatten wir viele, die haben 2-3 Wochen wirklich da niedergelegen. Die haben auch schwere Symptome gehabt. Wir haben alles umgestellt. Ich habe 41 Immobilien im gesamten Präsidiumsgebiet. Wir haben alles besetzt. Die haben morgens um 5 angefangen bis 12. Um 1 sind die nächsten gekommen bis in die Abendstunden hinein. Die Behörden, die Unternehmen, die Geschäfte sind in den Lockdown gegangen. Neben der Medizin war die Polizei die funktionieren musste, funktioniert hat. Aber ich muss auch sagen, im Fokus sind dann die gestanden, die hier auf der Straße rumgerannt sind. Und wir sind ein Volk geschrien haben, von denen ich sage, das ist ein Völkchen gewesen. Wir haben hier etwa 700.000 Einwohner. 1%, 7.000 waren etwa auf der Straße. Und wenn sich einige wenige aus der Solidargemeinschaft verabschieden und meinen, dass sie Corona leugnen, das kann jeder seine Ansicht haben, aber es ging darum, Infektionsschutz zu gewährleisten. Und da war es dann einfach verantwortungslos und hat die Gesellschaft stark gespalten. Andere haben große wirtschaftliche Nöte, gehen in den Lockdown und dann gibt es welche, die halten sich da nicht dran. Da war natürlich auch der Staat gefragt. Also eine ganz schwierige Situation.
Wo es etwas Kritik an Ihnen gab, nämlich der Zeppelin-Flug, um zu kontrollieren, ob sich irgendwelche Leute im Freien treffen, obwohl sie es nicht dürfen. Konnten Sie die Kritik ein bisschen verstehen oder war das wirklich eine nötige Maßnahme?
Ja, ich verstehe, dass man daran Kritik haben kann, aber ich sage jetzt mal, die Zeppeline haben Flüge gemacht, Übungsflüge mit Aufschrift Alle für alle. Das sollte eine Solidaritätsadresse sein, Werbeflüge. Jetzt kann man die auf 300 Meter leer fliegen lassen, geht. In Stuttgart hatte man mir 4 Hubschrauber angeboten. Und dann frage ich mich, was ist denn das richtige Einsatzmittel? Das macht die Leute, die ohnehin schon hochnervös sind, doch völlig kirre, wenn wir hier stundenlang mit Rotorblättern über den Köpfen der Menschen fliegen. Anstatt dass wir offen, transparent mit dem Zeppelin fliegen, wir haben das angekündigt, sagen, bitte haltet euch dran. Und das ist ja auch gelungen. Da waren ja zum Teil völlig irrationale Ängste da, dass man, wenn man jetzt oben ohne im Pool liegt, dass man dann beobachtet würde. Das ist alles, ich sag mal, Bullshit gewesen. Ich weiß von Hubschrauberflügen aus 300 Meter, da sieht man Stecknadelkopfgröße. Und da sind Kollegen mitgeflogen, die schon verletzt wurden, die herausragend gute Arbeit leisten. Es ist keiner von den Chefs mitgeflogen. Also ich habe nach wie vor kein schlechtes Gewissen, das war richtig. Ob das jeder einsieht, ist eine andere Frage.
Eine sehr unschöne Zeit für alle und für Sie wahrscheinlich ganz besonders. Gab es denn jetzt in diesen 6 Jahren auch eine Sache, wo Sie gesagt haben, das war richtig klasse, das war toll, das hat mich gefreut?
Ja, sehr viele sogar. Zum einen, wir hatten hier zum Beispiel auch gespürt, dass wir wirklich einen tollen Zusammenhalt haben, wenn es gelingt, schwere Straftaten aufzuklären. Das waren Highlights. Dann, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, dass jetzt endlich im Haushalt Mittel eingestellt sind, dass wir mit dem Bau anfangen.
Also es geht um einen Neubau des Polizeipräsidiums Ravensburg oder sogar 2 Neubauten, wenn man so will.
Ich meine, die Zustände hier, die kann jeder betrachten. Das Gebäude ist fast 100 Jahre alt. Hier ist Handlungsbedarf. Jetzt müssen nur noch
die Bagger langsam kommen.
Ja, jetzt muss es endlich losgehen. Also die Kollegen hier verlieren auch langsam den Glauben und die Ungeduld ist mit Händen zu greifen, dass man jetzt endlich anfängt hier.
Sie haben gerade gesagt, man freut sich auch, wenn man große Verbrechen aufklärt. Ich kann mich an einen Fall erinnern, der wirklich sehr perfide war. Das war dieser Mann, der in Lebensmittelmärkten anscheinend Babynahrung vergiftet hat, um die Supermärkte zu erpressen. Den hat man aber relativ schnell bekommen, ne?
Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung hat es den Eindruck gemacht. Wir sind rausgegangen und 51 Stunden später hatten wir ihn zur Wahrheit gehört. Aber dass wir 16 Tage ermittelt haben, ohne die Öffentlichkeit zu informieren, auch das war eine ganz schwierige Entscheidung. Ich habe die damals bewusst deshalb getroffen, weil in dem Erpresserschreiben stand, wenn die 11,5 Millionen oder 11,7 Millionen nicht bezahlt werden, dann bringen wir erneut Gift aus, europaweit. Wir sagen euch aber nicht wo und wir sagen euch nicht, was wir vergiften und wir sagen euch schon gar nicht wann. Und jetzt bitte mal die Frage mit Abstand, vor was sollen wir denn warnen, wenn wir mit so einem Drohszenario konfrontiert sind? Das war schon ein sehr perfider Fall. Ich war in Stuttgart viele Jahre beim Dezernat Tötungsdelikte und auch mal Leiter der Stuttgarter Mordkommission. Wissen Sie, wenn Sie einen Fall aufklären, toll, man freut sich, ein Segen für die Angehörigen. Wenn man einen Fall nicht aufklärt, dann belastet es einen schon dauerhaft, weil man nur sich fragt, hat man was falsch gemacht? Aber letzten Endes, irgendwann klärt man den Fall auf oder nicht. Dieser Fall war auch in der Kriminalgeschichte so ungewöhnlich, weil normalerweise jeder Erpresser schreibt, der letzte Satz ist immer, keine Polizei, sonst passiert ganz was Schlimmes. Und normalerweise droht man irgendwas ganz Übles an und will dann viel Geld. In dem Fall hat der Erpresser Babynahrungsmittel vergiftet und hat dann gesagt, so, ich habe es getan, ich sage euch jetzt, wo es ist, ihr könnt es einsammeln und das nächste Mal passiert es nicht mehr. Ja, ich habe damals schon sehr, sehr unruhig geschlafen und das war eine enorme Belastung. Ja, dann sagt man in den Kliniken Bescheid, wenn Babys eingeliefert werden mit komischen Symptomen, sofort anrufen, das könnte das und das sein. Also einer, der das schon ausbringt und diese enorme Skrupellosigkeit hat, da gibt es keinen Grund, an seiner Ernsthaftigkeit zu zweifeln und dann sterben irgendwann irgendwelche Menschen. Wenn sowas schief geht, dann wird man ja in der öffentlichen Wahrnehmung hingerichtet. Dann gibt es immer die schlauen Ratschläge, die hinterherkommen und sagen, was man hätte alles anders machen sollen. Es ist gut gegangen. Wir haben Tausende von Videos ausgewertet. Wir haben 250 Leute eingesetzt in allen Lokalitäten. Wir haben ja hunderte von Babynahrungsmittelgläsern geschnappt. Samstag, Sonntag, alles ausgeräumt, alles zum LKA gefahren. Und vielleicht noch abschließend eins. Wenn man jemandem eine vergiftete Gulaschsuppe andreht und der ist erwachsen, dann wird es dem schlecht. Da wird eine Rettungskette in der Regel in Gang gesetzt. Da kann dann geholfen werden. Ein Baby kann sich nicht artikulieren. Ein Baby wird normalerweise, wenn es einen süßen Brei bekommt und es war süß vergiftet, wird ins Bett gelegt. Die Dosis war mehrfach tödlich und wenn man das Baby dann wieder aus dem Bett holt, ist es tot. Und das fand ich schon eine Brutalität und eine Skrupellosigkeit, ja, die ihresgleichen sucht. In dem Moment, wo man das Glas, und das war vor dem Brückentag, in so ein Regal stellt, da kann 5 Minuten später jemand kommen und kann sich fürs Wochenende eindecken, nimmt es mit und dann passiert's. Und den Tod von Babys in Kauf zu nehmen, das ist für mich bis heute irgendwo nicht fassbar.
Gab es in Ihrer Zeit jetzt hier als Polizeipräsident Dinge, wo Sie gesagt haben, ach guck mal, da konnte ich wirklich was bewirken, was verändern?
Ja, eine Bilanz. Im Grunde genommen habe ich versucht, mit meinen Kolleginnen und Kollegen respektvoll umzugehen, nahbar zu sein. Ich habe anfangs gespürt, dass manche vor mir Angst hatten als Direktor. Und heute sagen mir viele, der ist ganz okay, der ist normal. Ich war 13 Jahre im mittleren Dienst, war lange Ermittler. Ich kenne die Arbeit an der Basis. Und ich habe den Blick für die Situation von Kolleginnen und Kollegen. Ich habe versucht, als Polizeiverantwortlicher mit den Kommunen, mit dem Landkreis, mit der Feuerwehr, mit dem Rettungsdienst gut umzugehen. Ich habe diese Sicherheitskonferenzen eingeführt, wo man sich abspricht. Ich habe auf dem Marieplatz mit Punkern verhandelt, habe mit denen einen Vertrag gemacht, hat eine Weile geklappt. Mein Prinzip ist immer, geh zu den Leuten und lasse nicht antanzen. Ich warte nicht, bis irgendwas angespült wird. Und sie treffen mich nicht so oft im Präsidium an. Ich versuche immer überall wahrnehmbar zu sein.
Auch in der Bürgerschaft. Mir hat mal einer gesagt, ja, der Herr Stürmer, das ist so ein Polizeipräsident zum Anfassen. Das war Ihnen, glaube ich, auch immer wichtig, diesen Kontakt auch zu halten.
Ja, sehr wichtig. Und zwar einfach deshalb, wenn man nur in seinem Büro sitzt und hinter seinem PC und sich nur von dem informiert, was einem so per Mail und auf den verschiedenen Kanälen angespült wird, dann hat man nur einen Teileindruck. Ich gehe jedes Jahr zu vielen Neujahrsempfängen. Obwohl ich ja eigentlich von Haus aus jetzt Kriminalbeamter bin, habe ich immer die Uniform angezogen, weil ich die Polizei repräsentiere. Und mir geht es immer so, wenn ich irgendwo bin in Uniform, dann bin ich erkennbar. Die Leute sprechen mich an, die erzählen mir was. Die sagen mir, Mensch, das ist gut gelaufen oder da ist was gewesen. Ich war ja 25 Jahre in Stuttgart. Das ist eine völlig andere Arbeit in einer Großstadt als auf dem Land. Hier sind ganz andere Herausforderungen. Und die Leute wollen die Polizei sehen, Präsenz. Ganz wichtig, schwere Straftaten aufklären. Wenn man schwere Straftaten nicht aufklärt, das verunsichert die Bevölkerung entsprechend. Und was mir ganz wichtig ist, dass man vor der Polizei keine Angst hat. Das Kapital der Polizei ist das Vertrauen, das die Bürger haben. Und ich mache es mal ganz praktisch. Wenn man sagt, die Polizei, da sind doch so komische Typen, denen kann ich ja nicht trauen, über den Weg trauen, die sind nicht okay. Wer wird sich als Zeuge zur Verfügung stellen? Niemand. Wir haben übrigens jetzt zusammen mit Stuttgart erstmals die beste Aufklärungsquote landesweit. Und seit Jahren vergeben wir zusammen mit den Landkreisen Zivilcouragepreise. Und ich finde es immer wieder wirklich beeindruckende Veranstaltungen, wenn die Leute dann erzählen, was sie gemacht haben. Dann war mir immer wichtig, auch bei der Fasnet, das macht mir einfach Spaß. Auch mal, ich bin ja das ganze Jahr über in einem Häs sozusagen in der Amtstracht und da breche ich dann immer ein bisschen aus und versuche dann auch mal in einer anderen Rolle zu sein.
Ich werde das nie vergessen, weil das Stichwort Punker fiel vorher. Die haben sich auf Marienplatz versammelt tagsüber und die Leute fanden es nicht so gut und man wollte dann das unbedingt weghaben und sie haben dann mal gesagt, die Punker sind nicht das wirkliche Problem der Polizei. Die tun eigentlich niemandem was, da gibt's ganz andere. Und dann sind sie auf der Fasnet als Punker gekommen. Wer hat sie damals verkleidet? Mit Piercing, mit Tätowierung, mit Hahnenkamm auf dem Kopf? Ich bin schier umgefallen.
Also meine Frau, die hat da ein Händchen, die macht das auch gerne. Für mich ist immer das Höchste, wenn man mich nicht erkennt.
Sie haben zum Beispiel auch eine Geschichte gemacht, das ist noch gar nicht so lange her. Das sehen Sie, glaube ich, auch als großes Plus, nämlich die Videoüberwachung am Ravensburger Bahnhof. Seit letztem Herbst, da wurde ja vor einigen Jahren, das war auch eine schlimme Geschichte, eine Frau ermordet. Später wurde der Bahnhof Treffpunkt für Drogensüchtige, Obdachlose, auch Prügeleien gab es immer wieder. Und dann konnte man es zusammen mit der Stadt durchsetzen, wir machen Videoüberwachung. Das war letzten Herbst, September, glaube ich, wurden die Kameras aufgestellt. Können Sie denn schon so eine kurze, kleine erste Bilanz ziehen? Hat das was gebracht?
Also wir haben es noch nicht strukturiert ausgewertet, aber ich bin mir relativ sicher, dass zum Beispiel die Fahrräder, die dort regelmäßig geklaut werden, jetzt nicht mehr geklaut werden. Ich höre nichts mehr in der Richtung. Wir haben zum Beispiel einen Fall vor einiger Zeit geklärt, bei dem originellerweise derjenige, der die Verletzungen hatte, erst als Opfer galt. Dann hat man sich die Videoaufzeichnung angeschaut und hat gesehen, der hat vorher brutal provoziert. Und der Babynahrungsmittelpreiserpresser verlässt grüßen, ohne die Bilder aus dem Supermarkt und aus dem Drogeriemarkt von dem Täter hätten wir nicht fahnden können. Und im Grunde ist es keine Videoüberwachung, sondern eigentlich ein Videoschutz. Alle 72 Stunden wird so überschrieben und wenn nichts passiert, guckt es kein Mensch an.
Nochmal eine, glaube ich, heftige Zeit war die, als Sie dann vorübergehend zusätzlich noch in Konstanz, im Polizeipräsidium Konstanz, Polizeipräsident sein mussten, weil sich der neue Präsident verspätet hat, sage ich jetzt mal. Der konnte nicht zu dem Termin antreten, wie es geplant war. Zwei Präsidien führen, wow, ist schon heftig gewesen.
Ja, war eine Herausforderung, zumal ja Konstanz, das Polizeipräsidium Konstanz nicht nur der Landkreis Konstanz ist, sondern Tuttlingen, Rottweil, Villingen, Schwenningen. Und das Präsidium Ravensburg hat 10% der Fläche, da drüben ist es ähnlich, also dann 7 Landkreise. Das war schon eine Herausforderung, aber ich sag mal, ich hatte einen riesen Vorteil, ich war ja schon mal Vize in Konstanz. Ich kannte noch einen Teil der Menschen, ich kenne die Struktur. Ja, und ich bin in Stuttgart schon durch eine harte Schule gegangen. Also da war der Takt schon heftig.
Wie viele Stunden Schlaf hatten Sie in dieser Zeit, als Sie beide Posten besetzen mussten?
Also ich schlafe eh nur sehr kurz. Ich brauche nicht mehr wie 5 Stunden, dann bin ich wach. Aber was in Konstanz wirklich ungewöhnlich war, wir hatten mehrere Tötungsdelikte, teilweise nicht geklärt. Wir hatten Großbrände, wir hatten Flugzeugabsturz und wir hatten innerhalb von 8 Tagen 2 tödliche Schusswaffeneinsätze, wo Kollegen auf Menschen schießen mussten und die verstorben sind. Und das war schon eine große Herausforderung. Da war aber Gott sei Dank hier auf der Seeseite wenig los.
Grundsätzlich aber war das ja schon ein Glücksfall, dass Sie jetzt hier in Ravensburg den Posten als Polizeipräsident bekommen haben. Denn Sie sind ja hier groß geworden, genauer gesagt in Weingarten, dort zur Schule gegangen, in die Realschule. Und waren nicht unbedingt ein Musterschüler, stimmt das?
Ja, also ich muss zugeben, dass ich an schulischen Themen wenig interessiert war. Ich fand es relativ langweilig und blöderweise habe ich eigentlich wenig gelernt. Ich habe auch mal ein Jahr länger gebraucht, aber ich habe eigentlich immer viel gemacht. Ich habe Hütten gebaut, ich habe Vögel gezüchtet, ich bin auf Märkte gegangen, auf Flohmärkte, habe Fleurobsträuße ausgefahren. Also ich war schon immer irgendwie tätig, um mir dann Moped kaufen zu können, Fahrrad, Zelt und ich war halt ausgeprägt freizeitorientiert und gegen Ende habe ich dann aber noch sogar eine Belobigung gekriegt, weil ich dann gemerkt habe, oh, jetzt muss man sich bewerben, jetzt muss ich ein einigermaßen ordentliches Zeugnis haben.
Eins ist ja vielleicht noch sehr interessant, wissen vielleicht viele schon, manche aber auch nicht. Sie wurden hier nicht geboren in Oberschwaben und man kann sagen, Sie oder besser gesagt Ihre Eltern haben ein kleines Stück Geschichte geschrieben, deutsche Geschichte.
Ja, in der Tat, ich bin in Ostberlin geboren, im April 62, 61 wurde die Mauer gebaut. Und als die Mauer gebaut wurde, konnten das meine Eltern erst gar nicht, haben das nicht ernst genommen, haben gesagt, eine Stadt kann man nicht heilen. Meine Eltern haben dann einen Fluchtversuch unternommen, da war meine Mutter mit mir schwanger, meine Schwester 2 Jahre älter. Der Fluchtversuch ging schief, meinem Vater ist es gelungen, über die Grenze zu kommen, auf den wurde dann geschossen, das war alles sehr dramatisch. Meine Mutter kam 5,5 Monate in Haft, wurde dann, als die Niederkunft anstand, wurde sie dann entlassen. Und dann war meine Mutter im Osten, mein Vater im Westen und mein Vater hat dann überlegt, wie kann man jetzt eine Familienzusammenführung hinkriegen und hat dann selbst einen Tunnel versucht zu graben, nach wenigen Metern ist er eingestürzt, hat er die Grenze abgefahren und hat dann Erdspuren gefunden an der Stelle dieser Tunnel 29 in der Bernauer Straße und das kleine Baby, das da aus dem Tunnel rausgereicht wird und so schreit, das bin ich.
Hab ja eine BBC-Dokumentation dazu auch, ne?
Ja, genau. Wie mir es gesagt worden ist, die haben den Tunnel mitfinanziert und hatten dann auch die Rechte daran. Dafür ist es ja sehr gut dokumentiert.
Spannende Geschichte, wow. Wieso sind Sie überhaupt Polizist geworden?
Im Ausschlussverfahren, ich wusste, dass ich nicht mehr zur Schule gehen wollte. Ich wusste, dass ich nichts Handwerkliches machen wollte. Ich hatte auch keine Neigung, zur Bundeswehr zu gehen. Ich wusste, dass ich mit Menschen zu tun haben wollte und da bin ich dann eher zufällig aufmerksam geworden auf die Polizei und habe gedacht, schau dir das mal an. Und als ich dann in Biberach eingerückt war, das war ja damals noch echt Kasernenton, das war also raue Umstände. Ich wollte eigentlich nicht zur Bundeswehr, aber da war ich dann praktisch dort. Also, aber die Themen Strafrecht, Psychologie, auch damals noch Sport intensiv, das hat mich schon fasziniert. Und mit 19 dann nach Stuttgart kommen, in so eine Großstadt. Ich habe da Tierschutzkontrollen gemacht und war dann mit 22 bei der Mordkommission. Und ich konnte immer schon gut ermitteln, bin da schon zäh und kann auch ganz ordentlich vernehmen. Und das habe ich viele Jahre gemacht, bis ich schließlich Leiter der Mordkommission wurde. Und ich erinnere mich an viele schöne Sonderkommissionen. Einmal hat einer einen Mord gestanden im Suff an Neujahr, hat dann widerrufen. Und dann konnte man es ihm erst nicht nachweisen. Dann haben wir daheim durchsucht. Der hat seiner Ehefrau den Ring des Mordopfers geschenkt. Ein getöteter Taxifahrer. Also es gibt dann manchmal schon Sachen, wo man sich an den Kopf langt, so was Menschen fähig sind. Und es ist eine Sternstunde, wenn man dann zu den Angehörigen fährt und sagt, wir haben ihn. Und wir wären nicht mehr hier zurückgegangen, wenn ich nicht irgendwann von meinen Chefs gebeten wurde, mir eine Krawatte anzuziehen und ins Ministerium zu gehen. Das hat auch seinen Reiz, aber es ist was völlig anderes.
Gab es einmal eine kritische Situation, eine Gefahrensituation, in der Sie waren, jetzt auch zur Stuttgarter Zeit?
Es gab eine kritische Situation mal, im Stuttgarter Süden, da wurde ein Mann umgebracht. Wir haben dann über die Fingerabdrücke gewusst, wer es ist, wir sind dann in die Wohnung gefahren. Es war aber abgeklärt, dass der weg ist und der muss offensichtlich mal zurückgekommen sein. Und mein Kollege musste dringend auf Toilette und der Täter war in der Wohnung, kam raus. Ich habe dann halt meine Waffe gezogen, Polizei, habe vorgetäuscht, dass noch mehr Kräfte da waren. Der Täter hat sich sofort auf den Boden gelegt, der wusste genau warum. Sein Co-Pilot, der hat völlig irritiert geguckt und der hat das Arzt nicht ernst genommen. Als er dann seinen Kompagnon auf dem Boden liegen sah, hat er sich dann auch hingelegt. Und dann waren es 3-4 lange Minuten, bis mein Teamkollege dann wieder gekommen ist. Der ist aber auch zu Tode erschrocken. Ja, und dann haben wir sie geschlossen. Und das war so eine Situation, wo ich auch nicht gewusst habe, schieße ich, wenn sie abhauen, wenn oder was machst du? Aber es war selten.
Sie arbeiten noch bis Ende März und dann kommt der Ruhestand. Was liegt dann an? Wein könnte ein Thema sein. Weingärtler Wein.
Ja, das ist jetzt schon Thema. Ich pflege seit einigen Jahren mit den Weinbergfreunden den Weingarten im Auftrag der Stadt, den städtischen Weinberg. Der Martinsberg, ich sage, wird jedes Jahr besser. Also mir macht es sehr viel Spaß, die Reben zu pflegen. Da werde ich dann ein bisschen mehr Zeit haben. Dann, ich habe ein Segelboot am Bodensee, wo ich leidenschaftlich gern segel. Ich werde auch wieder deutlich mehr mich bewegen und Fahrrad fahren. In letzter Zeit ist Sport und Bewegung deutlich zu kurz gekommen. Und ich habe aber noch so ein paar ehrenamtliche Tätigkeiten. Bin bei der Kinderstiftung Botschafter, mache für den Weißen Ring die Fortbildung und ein paar andere Sachen noch. Natürlich wird es eine Riesenumstellung, weil ich bis jetzt eigentlich zwischen 6:30 und 7 im Büro gesessen bin und habe das immer leidenschaftlich gern gemacht. Aber ich merke jetzt auch, jetzt ist so die Zeit, dass meine ganzen Netzwerke, die ich auch nach Stuttgart noch hatte, die sind alle pensioniert. Ich kenne jetzt beim Pensionärstreffen schon mehr wie bei den Aktiven. Also insofern ist jetzt dann gut, wenn die Führung auch in die jüngere Hände gelegt wird.